Hallo und willkommen im Future Values Podcast. Schön, dass du vorbeischaust. Mein Name ist Mike und im Interview habe ich heute Michael Sommer. Michael arbeitet seit 14 Jahren im Bereich der Mikrofinanz. Mikrofinanz ist ein sozialunternehmerisches Konzept, bei dem Menschen mit Kleinstkrediten dabei geholfen wird, sich eine Existenzgrundlage aufzubauen, um sich so selbst aus der Armut zu befreien. Mit winzigen Beträgen kann so ein gewaltiger sozialer Impact ermöglicht werden. Michael holt uns mitten rein. Los geht's nach dem Intro.
Hallo Michael.
Hey, hallo Mike.
Wer bist du?
Michael Sommer. Ich werde in 14 Tagen 65. Von Hause aus bin ich Jurist, bin immer sehr neugierig gewesen in meinem Leben. Das konnte ich gut mit meinen beruflichen Stationen vereinbaren. Ich bin im Ausland gewesen. Ich habe in Deutschland unterschiedliche Tätigkeiten wahrgenommen. Vor allen Dingen habe ich aber immer eins gehabt. Ich habe morgens nicht erst eine halbe Stunde überlegen müssen, warum machst du eigentlich das, was du machst? Und das ist etwas, was ich für sehr wichtig halte. Wenn man da zu lange drüber nachdenken muss, sollte man sich einen neuen Job suchen. Das Glück habe ich gehabt, dass ich jeweils Tätigkeiten hatte, die ich nicht nur gerne gemacht habe, sondern die auch Sinn gemacht haben. So ist das eben auch jetzt. Und ich bin jetzt seit 14 Jahren bei der Bank im Bistum Essen.
Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich?
Also, um mal auf aktuelle Diskussionen sofort einzugehen, Nachhaltigkeit ist mitnichten nur grün, sondern Nachhaltigkeit umfasst mehrere Dimensionen, die gleich zu berücksichtigen und gegeneinander auch abzuwägen sind, nämlich die finanziell-wirtschaftliche Dimension, die soziale Dimension und die ökologische Dimension. Nachhaltigkeit hat halt etwas mit Generationengerechtigkeit zu tun. Das heißt, wir haben bei all dem, was wir zu tun haben und unternehmen in unserem eigenen Lebensstil, aber auch in Fragen unserer Branche, zum Beispiel von Geldanlagen, immer mit zu berücksichtigen, was für Auswirkungen hat das auf die kommende Generation? Was für Auswirkungen hat das im sozialen Bereich, im ökologischen Bereich, aber auch im finanziellen Bereich? Deswegen ist es mir wichtig, immer alle drei Dimensionen im Blick zu haben.
Du hast gerade schon die Branche erwähnt. Wie kann denn deiner Meinung nach der Finanzmarkt zu mehr Nachhaltigkeit beitragen?
Auf vielfältige Art und Weise. Und die Branche ist nicht eine Veranstaltung la polar, sondern die braucht Kunden. Die braucht Menschen, die diese Branche in Anspruch nehmen. Das heißt, es ist einmal eine Verantwortung der Branche selber, aber es ist auch eine Verantwortung, die bei dem Kunden liegt, der entsprechend nachfragen muss. Nachhaltig agieren kann die Branche natürlich im Bereich der Geldanlage und indem sie sehr genau auf die Wertschöpfungsketten schaut und nicht unter dem Gesichtspunkt einer Profitmaximierung sagt, es ist mir egal, wie die zustande kommen. Hauptsache sehr viel Profit. Das wäre zu wenig. Das betrifft die Geldanlage. Aber Nachhaltigkeit betrifft, wenn man in den Bankenbereich geht, Kerngeschäft jeder Bank ist die Kreditvergabe. Natürlich die Frage, was für Kredite vergebe ich? Wo gebe ich Kredite hin? Was finanziere ich? Das unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist ein genauso wichtiger Aspekt wie die Frage der Geldanlage. Und dann kommt natürlich bei jedem Anbieter oder Finanzdienstleister natürlich auch die Frage, wie verhält er sich selber? Wie gestalte ich meinen Geschäftsbetrieb? Nur mal um ein Beispiel zu nennen. Ich kann schlecht für unser Haus einerseits den Kunden verkaufen, dass wir Atom- und Kernenergie, Atomkraft nicht fördern. Und gleichzeitig kommt der Strom oben aus der Decke, aus der Lampe, aus einem AKW. Das funktioniert natürlich nicht und ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Deswegen ist auch die Frage des Geschäftsbetriebes, der nachhaltig gestaltet sein muss, für nach meiner Auffassung ein extrem wichtiger Punkt, den die gesamte Finanzbranche mit berücksichtigen muss. Mit anderen Worten, wichtig ist, wenn man sich um Produkte kümmert, nicht nur das Produkt selber, dass es nachhaltig ist. Für mich ist wichtig immer auch der Blick auf den Anbieter, ob der Anbieter in seiner gesamten Unternehmensphilosophie und Geschäftsstrategie nachhaltig ausgerichtet ist. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich Abstand davon nehmen, weil es ist für mich schlicht und einfach eine Frage der Glaubwürdigkeit.
Da bin ich voll bei dir. Ich finde Authentizität in dem Bereich auch immer extrem wichtig. Ne? Jetzt bist du bei der Bank im Bistum Essen. Magst du mal erzählen, was ist die Bank im Bistum Essen? Was macht ihr, was macht euch aus?
Die Bank im Bistum Essen ist eine Genossenschaftsbank. Wir sind im Verbund der Volks- und Raiffeisenbanken und sie ist ein sogenanntes Spezialinstitut. Wie der Name schon sagt, sind wir kirchlich ausgerichtet. Das hängt damit zusammen, dass wir vor über 55 Jahren von dem damaligen ersten Bischof des neu gegründeten Bistums Essen gegründet worden sind, beziehungsweise er hat den Impuls gegeben zur Gründung, weil er einen Finanzdienstleister haben wollte, der seinen Fokus auf das Management kirchlicher Finanzen auch legen kann. Wir sind aber, das ist wichtig zu wissen, unabhängig von der Kirche. Wir sind eine ganz normale Volks- und Raiffeisenkasse. Mit meinem Eintritt in die Bank und mit dem Aufbau des ganzen Themas der Mikrofinanz, wo wir ja gleich noch drauf kommen werden, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist natürlich der Punkt der Nachhaltigkeit nochmal neu nachjustiert worden. Das heißt, jemand, der in dem Bereich Geld anlegen möchte, da ist es nicht wichtig, ob er katholisch, evangelisch, Muslim, Jude oder gar nichts ist, sondern da muss er das Geschäftsmodell unseres Hauses akzeptieren, muss den Willen haben, dass sein Geld ethisch nachhaltig verwaltet wird und dann ist er uns willkommen an Kunde. Da hat sich also etwas geändert und da hat es auch eine Öffnung unseres Hauses gegeben. Nichtsdestotrotz basiert die Unternehmensphilosophie bei uns nach wie vor auf christlichen Grundwerten und das soll auch so bleiben.
Was machst du da bei euch in der Bank?
Also ich bin Leiter des Auslandsgeschäfts der Bank im Bistum Essen. Dafür bin ich geholt worden und bin in die Bank eingetreten. Das war nicht ursprünglich mal nicht in meiner Lebensplanung, dass ich mal in eine Bank gehe. Als Jurist, ich war Anwalt, ich war Kammergeschäftsführer in Zentralamerika. Ich habe in der Senatskanzlei für den damaligen regierenden Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepken, gearbeitet. Ich war 10 Jahre in der Geschäftsleitung eines großen Spendenhilfswerks in Deutschland für Lateinamerika, Adveniat, und bin dann gefragt worden, ob ich ein strukturiertes Auslandsgeschäft für die Bank im Bistum Essen aufbauen wollte, mit dem Schwerpunkt in der Kreditvergabe an Mikrofinanzinstitutionen. Das heißt, wir wollten operativ tätig werden im Bereich der Entwicklungsfinanzierung. Warum? Weil das natürlich perfekt und zu 100% zu uns passt als kirchlich orientierte Genossenschaftsbank. Und das war der Grund, warum ich damals in die Bank eingetreten bin. Und dann war es natürlich die Frage, machen wir das als Bank selber oder machen wir das im Wege des Outsourcings? Suchen wir uns Dienstleister, die das für uns machen und wir vertreiben nur die Produkte? Nein, hat da der Vorstand und auch der Aufsichtsrat gesagt, wir committen uns langfristig und wollen das selber machen. Das heißt, wir bauen uns eigenes Know-how im Bereich der Entwicklungsfinanzierung auf. Und das ist bis zum heutigen Tage im Bereich der Privatbanken auch ein Alleinstellungsmerkmal, was wir haben. Da werden Sie keine andere Bank in Deutschland finden, die eigenes Know-how im Bereich der Entwicklungsfinanzierung, jetzt bin ich eben in das Sie gefallen, das macht aber vielleicht nichts. Du wirst keine andere Bank finden, außer unseren Entwicklungsbanken, der KfW und der DEG, die das natürlich als staatlichen Auftrag, als politischen Auftrag haben, aber die ja auch mit unseren Steuergeldern arbeiten. Aber eine Privatbank ist in dieses ja nicht ganz einfache Geschäftsfeld ansonsten nicht eingetreten. Das ist das, was wir machen. Das ist das, was wir aufgebaut haben. Und das ist das, wofür ich hier im Hause Verantwortung trage.
Fangen wir vorne an. Was ist Mikrofinanz für diejenigen, die es noch nie gehört haben oder nur mal oberflächlich?
Mikrofinanz soll Bevölkerungsschichten, die ökonomisch arm sind, aber selbstständig etwas tun wollen, den Zugang zu den Basisfinanzdienstleistungen verschaffen. Nicht nur zum Kredit, den auch, damit sie sich etwas aufbauen können, aber auch zum Thema Sparen, zur Absicherung existenzieller Lebensrisiken, Microinsurance nennen wir das im internationalen Bereich. Und das Thema des Geldtransfers ist in dem Bereich ganz wichtig. Wenn Sie die Entwicklungsländer beobachten und wenn du siehst, wie dort die Struktur, die strukturelle Zusammensetzung der Bevölkerung auch ist, dann stellt man ja fest, ganz anders als hier bei uns, dass ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung ins Ausland geht, um dort zu arbeiten, um ihre Familien zu unterstützen und dann Gelder zurückschicken in die Heimatländer. Wenn aber die Familie kein Konto bei einer Bank haben kann, dann gestaltet sich das schwierig und dann sind die angewiesen auf andere Finanzdienstleister wie MoneyGram oder Western Union und die nehmen exorbitant hohe Gebühren, weil es ja meistens um kleine Summen geht, die dann überwiesen werden. Also das Thema des Geldtransfers ist ebenfalls ein absolut wichtiges Thema in diesem Zusammenhang. Mikrofinanz schafft diese Möglichkeiten, ein selbstbestimmtes Leben zu führen durch eigene wirtschaftliche Tätigkeit. Es ist keine Garantie, dass Armut abgeschafft wird, aber es schafft und verschafft vielen, vielen Menschen die Möglichkeit, aus der größten Armut mit ihren eigenen Kompetenzen, mit ihren eigenen Fähigkeiten sich herauszuarbeiten.
Okay, und angefangen hat dieser ganze Mikrofinanzsektor ja mit Mikrokrediten. Ich habe jetzt auch ein Buch von Mohammed Yunus gelesen. Der hat das ja quasi initiiert, indem er als erstes sein eigenes Geld verliehen hat. Kannst du auf diese Mikrokredite ein bisschen eingehen und mal sagen, wie genau verhilft so ein kleiner Kredit oder wie mikro ist überhaupt Mikrokredit, jemanden, um aus der Armut rauszukommen?
Zunächst einmal Einspruch, euer Ehren. Mikrofinanz ist keine Erfindung von Mohammed Yunus. Da lege ich ganz großen Wert drauf. Mohammed Yunus hat das Thema der Mikrofinanz für sich entdeckt in seinem Herkunftsland in Bangladesch. Er ist ja ein amerikanischer Volkswirtschaftsprofessor gewesen und hat es dort in einer muslimisch geprägten Gesellschaft umgesetzt, erfolgreich umgesetzt. Und er hat unschätzbare Verdienste, indem er dieses Thema auch populär gemacht hat und letztlich auch für einen normalen Anleger investierbar gemacht hat. Aber Mikrofinanz hat es in vielen Kulturen zu allen Zeiten schon gegeben. Also in Deutschland ist das, was wir heute als Mikrofinanz bezeichnen, bereits in der Genossenschaftsbewegung angelegt gewesen. Das, was Friedrich Raiffeisen gemacht hat, ist nichts anderes als das, was wir heute als Mikrofinanz bezeichnen. Und wenn ich ehrlich bin, auch als überzeugter Genossenschaftler, muss ich hier auch die Sparkassen erwähnen, weil die Sparkassenbewegung noch vor den Genossenschaften in Zeiten der großen Hungersnöte in Süddeutschland Anfang 19. Jahrhunderts sich entwickelt haben. Und zwar ebenfalls durch dieses Thema der Hilfe zur Selbsthilfe. Und das ist ja ein Kernbereich des Ganzen, dass die Menschen sich selbst helfen. Sie brauchen einen Anschubfinanzierung. Da komme ich jetzt gleich auch drauf. Aber deswegen ist es, und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, es handelt sich um ein privatwirtschaftliches Instrument. Es handelt sich nicht um etwas Aufoktroyiertes. Es handelt sich auch nicht um Spenden. Das muss man auch ganz klar und ganz nüchtern sehen und voneinander separieren. Es handelt sich um ein Geschäftsmodell. Das heißt, im Vertrauen auf den Willen und die Fähigkeit des Menschen, einen Kredit zurückzuzahlen, bekommen diese Menschen einen Kleinkredit. Der Unterschied ist, es ist tatsächlich ein Kredit. Wenn ich etwas polemisch werden wollte, würde ich ja sagen, dass wir in unseren Banken heutzutage eigentlich das, was wir vergeben, hat mit Kredit nicht mehr viel zu tun. Der Begriff Kredit kommt ja aus dem Lateinischen. Credere, Glauben, Vertrauen. Jeder Katholik kennt das Credo, das Glaubensbekenntnis. Daher kommt der Begriff des Kredites. Das heißt, der basiert auf das Vertrauen in den Menschen. Was wir in den Banken machen, wir vergeben Darlehen, wir vergeben Kredite gegen Sicherheit. Das ist etwas völlig anderes nach meiner Auffassung. Aber das ist ein Thema für sich, da kann man auch lange drüber diskutieren und auch sich auseinandersetzen und akademische Streitigkeiten führen. Aber im Mikrofinanzbereich geht es darum, dass die Menschen auf der Grundlage eines Geschäftsmodells, das kann auf dem Bierdeckel, auf dem DIN A4-Blatt fixiert sein, aber auch dort geht es immer nur auf der Grundlage eines Geschäftsmodells, einen Kredit bekommen. Und zwar in der Regel ohne das, was wir als formale Sicherheiten bezeichnen. Das wird substituiert durch andere Mechanismen. Und das macht Mikrofinanz aus. Das bedeutet zum Beispiel, dass der Kreditsachbearbeiter eines Mikrofinanzinstitutes, was die Kleinkredite vergibt, wir vergeben ja nicht die Kleinkredite, ich vergebe keinen Kredit nach Nicaragua in Höhe von 100 oder 500 Dollar. Ich kann auch nicht durch die Mongolei reisen und wenn ein Kredit notleidend wird, durch die Wüste gehen und die Kredite 100-Euro-weise wieder einkassieren. Sondern wir sind in der Refinanzierung und wir finanzieren Mikrofinanzinstitutionen, die vor Ort agieren als Finanzdienstleister und spezialisiert sind auf dieses Segment der Mikrofinanz. Das bedeutet, dass erstens die zum Beispiel die Kreditsachbearbeiter ein sehr viel engeres Verhältnis, sehr viel engere Begleitung ihrer Kunden. Das läuft häufig, nicht immer. Auch das ist in jedem Land, in jeder Region anders. Aber ein klassisches Beispiel, wenn Sie eine Mikrofinanz Institutionen El Salvador oder Nicaragua oder Honduras als Zentralamerika zum Beispiel haben, ist in Afrika auch so, in Südamerika auch so, auch in Asien zum Teil, in Kambodscha, auf den Philippinen. Da fährt ein Kreditsachbearbeiter mit seinem Moped vielleicht 1-2 Stunden über Land in ein Dorf, besucht seine Kunden, bespricht mit dem Kunden das Geschäftsmodell, erkundigt sich in der Nachbarschaft, ob dieser Mensch, dieser Mann, diese Frau verlässlich sind, ob das Menschen sind, mit denen man arbeiten kann, denen man vertrauen kann. Dann wird das Geschäftsmodell besprochen. Der Kreditsachbearbeiter fährt zurück in seine Filiale. Es wird ein Kreditakte angelegt. Der Kreditantrag, der Finanzierungsantrag kommt ganz normal in ein Kreditkomitee, wird bewilligt und dann ausgezahlt. Und dann passiert natürlich Folgendes. Der Kunde, der hört dann nie wieder was vom Kreditsachbearbeiter, sondern der begleitet den Kunden sehr eng und häufig wird in wöchentlichen, in 14-tägigen, in monatlichen Abständen Zins- und Tilgungsleistung auch erbracht von Seiten des Kunden. Also auch das hängt natürlich davon ab, wofür der Kredit ist. Wenn einer Saatgut davon finanziert, macht das keinen Sinn, nach 14 Tagen die erste Zins- und Tilgungsleistung einzufordern, sondern das geht natürlich erst, wenn die Saat aufgegangen, geerntet, verkauft ist. Ganz klar. Aber wenn das im Bereich der Produktion, im Handel, auch wenn es um Wochenmärkte und Ähnliches geht, dann sind das sehr kurze Fristen immer. Es sind ja auch sehr kleine Beträge. Und das ist ein weiterer Punkt der Sicherheit in Anführungsstrichen, die die Mikrofinanzinstitution hat, dass die Kredite auch tatsächlich zurückgezahlt werden. Ist aber eben auch ein sehr hoher Aufwand, wodurch die natürlich dann auch sehr viel höheren Zinsen zustande kommen im Vergleich zu dem, was wir hier in Deutschland gewohnt sind.
Jetzt waren wir gerade schon in Nicaragua und in Bangladesch. Magst du mal erzählen, was denn jetzt so alles mikrofinanziert wird und wo und was die Bandbreite, damit wir mal ein paar Beispiele haben und vielleicht auch mit in Verbindung, wie das genau den Menschen dann hilft, aus der Armut rauszukommen.
Ich nenne mal Beispiele, die ich selbst erlebt habe. Aus unserem Portfolio, aus den zahlreichen Besuchen bei den Kunden, die wir ja machen. Wir vergeben keinen Kredit, wenn wir den Kunden nicht vor Ort besucht haben. Ausnahme jetzt die Corona-Situation, wo das nicht geht, wo die Due Diligences, die Prüfungen eben auch digital gemacht werden müssen. Aber ansonsten besuchen wir die Kunden vor Ort. Ich selber, da hatte ich allerdings mit Mikrofinanz noch gar nichts am Hut. Ich habe es in Mexiko mal erlebt, dass ich mittags in der Mittagshitze mit dem Wagen aus Mexico City rausgefahren bin, zu einem Termin auf einer der großen Ausfallstraßen. Es war brütend heiß. Mittags, ich hatte noch nichts gegessen, hatte ein bisschen Hunger und dann sah ich so eine Ausbuchtung an der Straße, da stieg ein bisschen Rauch auf. Und dann weiß man, da werden Tortillas gebacken. Also bin ich angehalten, und da waren tatsächlich ein paar Frauen, die Tortillas auf einem einfachen Ofen gebacken haben. Und da bin ich mit einer der Frauen ins Gespräch gekommen. Spanisch ist bei mir Arbeitssprache seit Jahrzehnten. Es war also kein Problem. Und die erzählte mir so ein bisschen, wie sie dorthin kam. Ich habe sie natürlich gefragt, wie kommt sie dazu, mit einem einfachen kleinen Ofen da Tortillas am Straßenrand zu verkaufen? Und da sagte sie, sie wohnt in einem Slum, der da direkt hinter der Straße an einem Hang war, hat 4 Kinder und ihr Mann ist umgekommen, ist getötet worden bei dem Versuch von Mexiko in die USA zu kommen, wo er Arbeit suchen wollte, um die Familie zu unterstützen. Die Frau hatte nichts. Die hatte auch keine Ausbildung. Die konnte ihre 4 Kinder nicht zur Schule schicken, weil sie nicht mal den Schulbus bezahlen konnte. Und sie hat sich ernährt von dem, was sie von der Müllhalde gefunden hat. Und dann hat sie aber gesehen, dass immer wieder Autos da oben an der Straße angehalten hat. Und da hat sie die Idee gehabt, Mensch, ich Tortillas könnte ich doch da verkaufen. Und da ist sie in Verbindung gekommen mit einer Stiftung, die im Mikrofinanzbereich unterwegs war und hat von dieser Stiftung 50 US-Dollar damals gekriegt. Und von diesen 50 Dollar hat sie sich einen Ofen gekauft, ein bisschen Maismehl, ein bisschen Kohle, hat sich an die Straße gestellt, hat angefangen, Tortillas zu backen. Die hat in 16 Raten, ich glaube 6 oder 7 Dollar, diesen Kredit zurückgezahlt. Das war auch, wenn man das aufs Jahr berechnet, in wöchentlichen Raten wohlgemerkt, ein Zinssatz, der jenseits, nach unserem Verständnis, jenseits von einem normalen lag. Aber wenn man weiß, dass ein Kredit von 50 Dollar genauso viel Aufwand bedeutet für die Mikrofinanzinstitution, wie wenn sie 5.000 Dollar vergeben, kann man sich vorstellen, woher der Verwaltungsaufwand, dass der ja irgendwoher bezahlt werden muss. Betriebswirte, die würden das jetzt anders formulieren. Die würden sagen, die Frau hat dadurch, dass sie ja Tortillas verkauft hat, einen erheblichen Umsatz gemacht hat, davon nicht nur neues Maismehl, neue Kohle kaufen konnte, die hat eine Eigenkapitalrendite von 600-800% erwirtschaftet, ohne Schwierigkeiten. Die hat auch keine Schwierigkeiten gehabt, einen Zinssatz von 25-30% zu bezahlen. Als ich sie getroffen hatte, sind alle 4 Kinder in der Schule gewesen und sie hat einmal am Tag eine warme Mahlzeit mit frischen Sachen zubereiten können. Und als ich da neben ihr stand, kam gerade eine 16-jährige Tochter von ihr und bettelte die Mutter an, sie möchte auch so einen Ofen haben, sie möchte auch Tortillas kaufen. Da habe ich nur mitbekommen, wie die Mutter ihrer Tochter gesagt hat, du machst erst die Schule zu Ende. So, das ist Mikrofinanz. Das ist Mikrofinanz. Ich habe die Frau gefragt, so richtig typisch deutsch, ne? Was glauben Sie, wo möchten Sie in 10 Jahren sein? Die Antwort war natürlich nicht mein Haus, mein Pferd, meine Schule, mein ich weiß nicht was, sondern die hat mir gesagt, ich möchte bei mir in dem Slum, ich möchte auch diese Hütte mit der Plastikplane als Dach, die möchte ich ein bisschen befestigen. Und ich möchte mal eine kleine Tienda, also das, was bei uns ein Tante-Emma-Laden ist, möchte ich aufmachen, wo ich Basislebensmittel und so verkaufen kann. Ich habe die Frau nie wieder getroffen. Ich bin hundertprozentig überzeugt, die hat heute längst diese Tienda. Wenn man sich einmal überlegt, was diese mit 50 Dollar bewirkt worden ist, weniger für sie selber, aber für ihre Kinder, die einen Schulabschluss machen konnten, die eine völlig andere Ausgangsvoraussetzung für ihr eigenes Leben gehabt haben, dann weiß man, was Mikrofinanz bewirken kann. Also das ist ein Beispiel, ein typisches Beispiel. Genauso gibt es natürlich auch Mikrofinanzinstitutionen. Wir haben einen Kunden in Peru, der arbeitet ganz anders. Der finanziert für Taxifahrer im Wege des Leasings Autos, Taxen. Dazu muss man wissen, in Lima gibt es Tausende von Taxifahrern, die aber alle kein Auto haben, weil sie das gar nicht finanzieren können. Wenn die Kunden von A nach B fahren wollen, müssen die sich ein Auto mieten. Das funktioniert natürlich nicht richtig. Das ist keine planbare Einnahme, wovon man eine Familie ernähren kann. Und dieser Kunde von uns, diese Mikrofinanzinstitution, finanziert diese Taxen im Bereich des Leasings. Das hat enorme Auswirkungen auf die Einkommenssituation dieser Familien. Klammer auf, dieser Kunde hat jetzt natürlich in Zeiten der Pandemie nicht unerhebliche Schwierigkeiten auch. Wenn sie ein ganzes Land, so wie das in Peru auch geschehen ist, in den Lockdown schicken, haben die Taxifahrer natürlich nichts zu tun und können dann auch ihre Zinstilgungsleistungen nicht erbringen. Das ist, auch das ist Mikrofinanz, das erwähne ich vielleicht mal ausdrücklich an dieser Stelle. Daran sieht man dann auch, wie schnell ein sogenanntes Klumpenrisiko im Bereich der Struktur der Kunden auch auf eine Mikrofinanzinstitution durchschlagen kann. Das heißt aber nicht, dass wir sofort, wenn unser Kunde, also diese Mikrofinanzinstitution, mal in einen Zahlungsverzug zu kommen, dass wir sofort den Kredit fällig stellen. Sondern auch das ist Teil, ich sag mal, der sozialen Verantwortung, die wir haben, der Mission, die in der gesamten Wertschöpfungskette vom Anleger bis zum Endkunden funktionieren muss, damit Mikrofinanz funktioniert. Das heißt, wir tun uns mit anderen Refinanzierern zusammen und überlegen gemeinsam mit diesem Kunden, wie wir ihnen über diese Liquiditätsschwierigkeiten in dieser Situation hinweghelfen. In diesem Fall hat der Kunde ein sehr professionelles, sehr gutes Management und wir gehen davon aus und sind sicher, dass dieser Kunde diese Krise überstehen wird. Aber auch das ist Mikrofinanz. Ja? Und so gibt es sehr, sehr viele. Mikrofinanz ist der Kauf, die Finanzierung von Saatgut. Mikrofinanz in Osteuropa, im Kaukasus, in Zentralasien ist aber auch zum Beispiel die Erstfinanzierung von kleinen Handwerksbetrieben. Das funktioniert in der Region der Welt natürlich nicht mit 50 oder 500 Dollar. Da geht es dann um Beträge von 5.000 Dollar oder Euro. Das heißt, auch die Frage der Kaufkraft in den einzelnen Ländern ist immer ein wichtiger Punkt über die Größenordnung von Krediten. Deswegen, da nehme ich vielleicht auch schon eine weitere Frage vorweg, gibt es auch keine Definition, bis wohin Mikrofinanz ist, sondern das hängt immer von der letztlich auch von der Kaufkraft und von der wirtschaftlichen Entwicklung und der makroökonomischen Situation in dem jeweiligen Land ab. Sie können sich leicht vorstellen, dass in Rumänien ein Geschäft nicht mit 50 Dollar aufzubauen ist, aber in Zentralafrika das durchaus noch möglich ist. Ne? Also deswegen ist für uns entscheidend, was mit diesem Kredit, den wir vergeben, geschieht. Und eine wesentliche Voraussetzung ist immer das Thema der sogenannten Financial Inclusion. Das heißt, dass mit diesem Geld Menschen ermöglicht wird, sich in den normalen volkswirtschaftlichen Kreislauf einzuklinken. Das ist ein entscheidender Punkt. Damit werden Möglichkeiten, Chancen eröffnet. Was die Menschen daraus machen, ist letztlich steht in ihrer eigenen Verantwortung natürlich. Aber die Entwicklung der letzten Jahrzehnte zeigt deutlich, dass in der Regel die Menschen ihre Grundbedürfnisse erstmal bedienen. Und das ist das Wohnumfeld, das ist die Ausbildung der Kinder, das ist die Gesundheitsversorgung und das ist die Ernährungssituation. Da fließt in der Regel das Geld erstmal rein, was durch diese Kredite an Einkommen ermöglicht wird.
Okay, jetzt macht ihr das über einen Investmentfonds, ne? Und bei einem Investmentfonds, das fängt ja quasi an, dass ich Anteile kaufe, ne? Also wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie 1.000 Euro und ich möchte gerne Anteile an eurem Fonds kaufen, dafür kriegt ihr meine 1.000 Euro, kannst du mich mal auf die Reise mitnehmen, die meine 1.000 Euro dann machen, bis sie bei der Taco-Verkäuferin in Mexiko oder sonst irgendjemandem ankommen und letztendlich auch wieder zurückgezahlt werden?
Kann ich gerne machen. Also in unserem konkreten Fall kommst du dann zu uns und berätst dich mit einem Privatkundenberater und sagst, du möchtest im Bereich Mikrofinanz, du möchtest ein ethisch-sozial wertvolles und sinnvolles machen mit deinem Geld. Und es gibt auch andere Fonds, wo man das machen kann. Aber es gibt eben das Segment Mikrofinanz. Und in der Tat, wir haben mehrere Mikrofinanzfonds aufgelegt, zum Teil für professionelle Anleger, aber auch einen Fonds, wo es nicht sehr viele in Deutschland gibt, der für Privatkunden möglich ist. Und in der Tat kannst du mit 1.000 Euro in diesen Fonds schon investieren. Ab 1.000 Euro geht das. Was heißt das? Die Bank im Bistum Essen hat diesen Fonds initiiert. Und wir sind auch, das ist das Besondere, Fondsmanager. Aber das ist ein anderes Thema. Bei anderen Banken würde dieser Fonds lediglich an dich verkauft. Bei uns kannst du auch alles über diesen Fonds erfahren. Und wenn der Kundenberater, wenn du zu detaillierte Fragen hast und der Kundenberater hat nicht alles parat, das können die natürlich auch nicht, dann stellt er dich durch hier in die Auslandsabteilung und du wirst verbunden mit den zuständigen Investment Officer und der kann dir nähere Auskunft über auch konkrete Kunden zum Beispiel geben. Dieser Investmentfonds ist ein sogenannter Kreditfonds. Das heißt, Der Fonds legt dein Geld, deine 1.000 Euro an in Kredite. Das sind nicht die Kleinkredite von 50, 100, 500.000 Euro, sondern der Fonds vergibt Kredite an lokale Finanzdienstleister. Das sind die MFIs, die Mikrofinanzinstitutionen. Diese Mikrofinanzinstitutionen, übrigens die Rechtsform ist völlig egal, das können volllizenzierte Banken sein, das können NGOs sein, eingetragene Vereine, Stiftungen, Genossenschaften. Die Rechtsform ist nicht weiter wichtig. Wir haben erfolgreiche und weniger erfolgreiche in allen Rechtsformen. Aber diese Mikrofinanzinstitution, die arbeitet vor Ort. Die vergibt die Kredite an die Endkunden. Die hat den Kontakt, die hat den kulturellen Background, den sprachlichen Background, die regionale Nähe. Die kennt sehr genau die Bedürfnisse des Mikrofinanzmarktes vor Ort. Die vergibt die Kleinkredite. Aber das Geld dieser Mikrofinanzinstitution muss ja auch irgendwo herkommen. Und wenn sie nicht gerade eine volllizenzierte Bank ist oder eine Genossenschaft, die Einlagen, ein Einlagengeschäft auch hat, dann ist sie ja angewiesen auf Investoren, die ihr das Geld geben und leihen. Und so einer sind wir, also sprich unsere Fonds. Die sind in der Refinanzierung. Ja? Das heißt, wir vergeben zum Beispiel an eine Mikrofinanzinstitution in Ruanda oder auf den Philippinen oder in Bosnien oder in Jordanien oder in Ecuador oder in Mexiko einen Kredit von 1 Million, 2 Millionen, 5 Millionen bis zu 7, 8 Millionen Euro. Das sind Kredite, die über den Daumen eine Laufzeit oft von 3 Jahren haben, manchmal etwas kürzere Laufzeiten, manchmal etwas längere Laufzeiten. Das hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Und diese Mikrofinanzinstitution kann mit diesem Kredit dann arbeiten. Da sind auch deine 1.000 Euro mit drin. Und die werden dann vergeben an Endkunden. Diese Endkunden, nehmen wir mal die Juanita damals, die hieß auch noch Juanita. In Mexiko heißt jede zweite Frau Juanita, die andere heißt Maria. Aber die hieß tatsächlich Juanita. Werde ich nie vergessen in meinem Leben. Und die Juanita hat 50 Euro damals gekriegt. Das heißt, mit deinen 1.000 Euro hättest du damals 20 Juanitas finanziert. Was bedeutet das? Das bedeutet, du hättest in 20 Fällen ökonomisch armen Menschen eine Chance gegeben, selber aufgrund eigener Kraft Einkommen zu generieren und deswegen natürlich auch ein ganz anderes selbstbestimmtes Leben zu führen. Es gibt natürlich auch welche, die 500 oder 1.000 Euro brauchen, dann wäre es einer gewesen. Ja? Die durchschnittliche Laufzeit im Mikrofinanzbereich der Kredite, jetzt mal weltweit, global gesehen, kann man immer noch so ungefähr mit 1 Jahr berechnen. Die durchschnittliche Kreditgröße, es gibt Kredite von 10.000 Euro, es gibt Kredite von 50 Euro, aber durchschnittlich, global, liegt vielleicht, heute ist es ein bisschen höher, vor ein paar Jahren noch bei 500 Dollar oder Euro, sagen wir mal Euro heute, gelegen. Das bedeutet nichts anderes, als dass mit deinem Kredit im Durchschnitt mit deiner Geldanlage in den Fonds in Höhe von 1.000 Euro, 2 Mikrofinanzkunden pro Jahr einen Kredit bekommen, mit dem sie sich selbstständig machen. Wenn man dann weiß, dass weltweit, auch das ist wieder sehr pauschaliert und sehr durchschnittlich gerechnet, an einem Kreditnehmer 5 wirtschaftlich abhängige Familienangehörige damit verbunden sind, kannst du durchaus mit einer gewissen Berechtigung sagen, dass du mit einer Beteiligung an dem Fonds in Höhe von 1.000 Euro jedes Jahr 10 Menschen hilfst, aus der bittersten Armut herauszukommen. So, und das machst du nicht mit einer Spende, sondern mit einer Geldanlage. Und du hast in der Regel einen Return. Nicht im Sinne einer Profitmaximierung von 10 und 20%, Das natürlich nicht. Im Mikrofinanzbereich liegt der jährliche Ertrag, sagen wir mal, zwischen 1 und 3% ungefähr. Das heißt, ich habe eben schon einmal gesagt, jeder in der Wertschöpfungskette muss mit einem angemessenen Ertrag leben. Das beginnt beim Anleger. Wenn der 10% will, sagen wir ihm, dann bist du im Mikrofinanzbereich falsch. Das ist bei den Fonds in ihren Verhandlungen und Verträgen über die Millionenkredite einer Mikrofinanzinstitution. Auch da müssen wir natürlich einen Blick haben. Die Finanzdaten der Mikrofinanzinstitutionen und dass die ja Finanzierungskosten haben, die sie wiederum auf die Endzinsen umlegen müssen. Also auch da müssen wir mit einem angemessenen Ertrag kalkulieren. Dasselbe gilt aber auch für eine Mikrofinanzinstitution. Wenn ich irgendwo hinkäme und sähe einen Geschäftsführer einer MFI, der mit dem Jaguar vor der Tür zur Arbeit kommt, dann würden bei mir alle roten Lampen angehen. Das entspricht nicht dem Geschäftsmodell. Das kann man nicht sich finanzieren lassen von den Ärmsten der Armen. Und genauso ist das natürlich auch bei denen, dass die bereit sein müssen und alles dafür tun müssen, den Kredit, den sie bekommen, auch tatsächlich zurückzuzahlen und sich damit dann eine eigene Existenz aufbauen. Das bedeutet, wenn ein Kreditnehmer einen Kredit zurückbezahlt, tilgt er und zahlt natürlich die Zinsen. Die Hälfte dieser Zinsen sind alleine Verwaltungskosten für die Verwaltung dieses Kredits, die bei der Mikrofinanzinstitution anfallen. Dann gibt es natürlich Rückstellungen, Risikovorsorge, die die MFI machen muss für notleidende Kredite. Dann gibt es Finanzierungskosten. Das sind die Kosten, die MFIs haben, indem sie das Geld, was sie weitergeben, von uns ja auch leihen. Dann gibt es Hedging-Kosten, Absicherungsgeschäfte, wo es natürlich darum geht, Hartwährung zum Beispiel in Lokalwährung abzusichern und Ähnliches. Die Zinssätze, und das wird ja im Zweifel deine nächste Frage sein, vermute ich mal aus Erfahrung, was bezahlen die Mikrofinanzinstitutionen an den Fonds? Und da kommt es natürlich auch drauf an. Da haben wir Finanzierung auf Euro-Basis in Europa, die liegen bei unter 4% Jahreszins. Und wir haben Finanzierungen, die liegen auf Dollar-Basis in bestimmten Ländern durchaus bei 7, 8, 9%. Und wenn es eine Lokalwährung ist, durchaus auch noch darüber. Ist sehr, sehr unterschiedlich. Von dem Return, den wir von den Mikrofinanzinstitutionen haben, bekommen. In der Rückzahlung der Kredite an den Fonds muss der Fonds natürlich seine Kosten finanzieren. Und der Fonds hat natürlich Kosten. Du kannst dir vorstellen, dass das Management eines solchen Fonds um ein Vielfaches aufwendiger ist, als wenn du einen Aktienfonds oder einen Rentenfonds managst. Ja? Und deswegen sind natürlich auch die Fondskosten deutlich höher. Wir sichern deine 1.000 Euro gegen andere Währungen ab, sodass du nicht auch noch ein Währungsrisiko trägst bei deinen 1.000 Euro. Und das führt dann am Ende dazu, dass abzüglich der Fondskosten, abzüglich der Hedgingkosten, die wir haben, der Rest dann beim Anleger bleibt. Und das sind die von mir genannten 1 bis 3% im Jahr. Da hast du eigentlich die gesamte Wertschöpfungskette mit den Beteiligten von dir als Anleger, uns als Fondsmanager in dem Fall oder als das Produkt vertreibende Bank, der Fonds, der ja eine eigene Rechtspersönlichkeit hat, das ist ein SICAV, das ist ein Luxemburger Gebilde, der Fonds das Geld weitergibt an die Mikrofinanzinstitutionen und die an den Endkunden. Und vom Endkunden geht das Geld über die MFI an den Fonds, an dich wieder zurück. Das ist die Wertschöpfungskette. Wenn einer aus dieser Wertschöpfungskette ausschert, weil er irgendwelche Profitmaximierungsfantasien hat, funktioniert diese Kette nicht. Und das ist das Wichtige und das ist das, wofür wir stehen, auch als Anbieter, dass wir sehr genau wissen und auch den Kunden erläutern und klar machen, ihr könnt eine gewisse adäquate Rendite erwirtschaften, aber ihr könnt damit keine Reichtümer verdienen. Trotzdem bitte gute finanzielle Gründe, in Mikrofinanz anzulegen.
Okay, ihr macht dieses ganze Research selbst, ne? Das hast du ja eingangs schon gesagt. Kannst du das mal ein bisschen näher beschreiben? Wie stellt ihr denn dann sicher, dass auch wirklich das Geld nicht zu den Menschen kommt, die sich dafür den Jaguar vor der Tür finanzieren wollen, sondern die, die das aus angemessenem wirtschaftlichen Antrieb, aber auch aus ideologischem Antrieb machen?
All das wird natürlich sehr, sehr genau überprüft und wir haben ein völlig anderes und sehr viel enger begleitendes Verhältnis zu unseren Kunden, die wir im Portfolio der Fonds haben, als das im normalen deutschen Kreditgeschäft zum Beispiel der Fall wäre. Also eine Bank würde, die bekommt einmal im Jahr den WP-Bericht, den Wirtschaftsprüfungsbericht vom Kunden, wenn Zins- und Tilgungsleistungen problemlos funktionieren, hat die kaum noch Kontakt oder überhaupt keinen Kontakt mehr mit dem Kunden, bis der Kredit eines Tages ausgelaufen ist. Das ist bei uns anders. Vielleicht mal ganz kurz in einigen Worten der Investmentprozess, wie der bei uns sich abspielt und anschließend das Monitoring. Denn das Ganze ist bei uns eben nicht abgeschlossen mit der Vergabe des Kredits, sondern dem folgt dann die permanente Begleitung des Kunden über ein regelmäßiges Monitoring. Wir bekommen eine Finanzierungsanfrage und wir gucken uns das an. Was ist das für ein Kunde? Passt der vom Grundsatz her zum Beispiel in die Allokation unserer Fonds? Ist der vom Geschäftsmodell her in einem Bereich unterwegs, was wir unter Mikrofinanz einordnen können? Und wenn das der Fall ist, wenn wir zum Beispiel auch nicht in Hochrisikogebieten ausinvestiert sind, dann treten wir in Kontakt mit dem Kunden. Wir besorgen uns dann zunächst einmal die ganz normalen für eine Finanzanalyse notwendigen Dokumente und Unterlagen und machen ein Desk Research hier bei uns in der Bank über und für diesen Kunden. Wenn wir sagen, das ist etwas, ja, dem kann man näher treten, treten wir in Verhandlungen ein, da geht es dann um die Konditionen, die Zinshöhe, die Laufzeit des Kredites, Zwischentilgung oder Endfälligkeit, die Financial Covenants, die Social Covenants und Ähnliches, die vereinbart werden müssen. Und wenn wir dazu ein Ergebnis mit dem Kunden kommen, geben wir die Unterlagen an die Kreditabteilung, die die sogenannte Vorab-Analyse macht. Und daraus ergeben sich in der Regel dann auch noch Fragen, die die Finanzkraft des Kunden betreffen. Und dann gehen wir in die Due Diligence, in die engere Prüfung des Kunden. Und normalerweise machen wir die in einem mehrtägigen Verfahren vor Ort. Derzeit machen wir sie digital, aber normalerweise reisen wir hin. Das ist der Grund, warum ich in meinem Leben das Glück hatte, in einer Vielzahl von Ländern, in die ich wahrscheinlich sonst nie gekommen wäre, habe reisen zu dürfen, um die Kunden tatsächlich kennenzulernen. Denn uns reicht nicht die Papierform. Wir wollen eben vor Ort, und das betrifft dann, wenn man so will, die Soft Skills, das betrifft den ganzen Social-Bereich, den Nachhaltigkeits-, den Impact-Bereich, den wir vor Ort mitprüfen, dass wir gucken, wie geht der Kunde, unser Kunde mit seinen Endkunden zum Beispiel um? Wie ist die Gestaltung der Zinssätze? Wie ist das Verhältnis zu den Mitarbeitern und so weiter? Klar, da gibt es auch entsprechende Ratingagenturen, da fragen wir auch entsprechend nach und da bekommen wir auch Unterlagen. Aber wir machen uns immer ein Bild vor Ort, sind in der Regel in der Zentrale, besuchen auch eine Filiale, suchen uns einzelne Kreditakten von einzelnen Endkunden aus, um anhand dieser Stichproben dann auch zu sehen, ob das, was wir in Papierform, was zum Beispiel auch als Politik, als Manual uns vorliegt, im Management, von Seiten des Managements, ob das auch so gelebt wird. Das wird im Detail untersucht und wenn wir dann fertig sind, schreiben wir letztlich, andere würden das als Investment Paper bezeichnen, bei uns im Haus, in der Bank, da wir das in den normalen Kreditprozess einsortiert haben und eingearbeitet haben, ist das Kreditprotokoll. Das geht dann an die Kreditabteilung. Die beurteilt und bewertet das auch nochmal unter in erster Linie finanziellen Gesichtspunkten und dann wird entschieden. Und dann kommt es darauf an, ist das eine Prolongation, ist das ein Bestandskunde? Dann wird das meistens entschieden von einem Abteilungsleiter Kredit und von mir als Abteilungsleiter für die Marktseite. Wenn das Erstkunden sind in neuen Märkten zum Beispiel, wenn es bestimmte Volumina überschreitet, dann geht das an den Vorstand und wird das vom Vorstand der Bank entschieden. Wenn das soweit ist, ist ein Vertrag dann zwischen der Bank und dem MFI, nicht zwischen dem Fonds und der MFI, weil nach deutschem Investmentrecht und nach dem KWG dürfen Investmentfonds ja in der Regel keine Kredite vergeben. Also dürfen Fonds nur Kredite kaufen. Sie können investieren in Kredite, aber sie dürfen keine Kredite vergeben. Darum machen wir das als Bank. Weiterer Pluspunkt, alles in einem Haus, alles von denselben Leuten gemacht. Wir vergeben als Bank den Kredit an die MFI und nehmen das Risiko aufs eigene Buch. Denn das sind ja alles Blankokredite ohne Gestellung von Sicherheiten, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Und wenn das alles unter Dach und Fach ist, geprüft ist, dann verkaufen wir diese Kredite an unsere Fonds. Und dann wird meistens aus den Fonds heraus auch ausgezahlt, der Kredit. Das heißt, sie sind nicht lange bei uns auf dem Bankbuch. Aber wir haben auch Fälle, die sind länger bei uns auf dem Bankbuch. Das galt in Zeiten zum Beispiel, wo die Fonds eine niedrige Liquidität hatten. Das ist etwas, was wir sehr gut steuern konnten und steuern können. Dadurch, dass wir die Bank im eigenen Hause haben. Ne? Zurzeit ist es anders, die Nachfrage ist relativ groß. Zum Glück, gut. Und wir vergeben die Kredite und verkaufen sie dann an die Fonds. Die Fonds zahlen dann aus und begleiten das Monitoring weiter. Das heißt, die KVG, ihre KAG, die Kapitalverwaltungsgesellschaft, hat ja ein eigenes Risikomanagement. Die beobachtet dann das Monitoring, was wir monatlich oder mindestens dreimonatlich mit den Kunden haben. Und das heißt, wir sind sehr zeitnah über die finanzielle Entwicklung der Kunden auf dem Laufenden. Beispiel, sowohl bei Ausbruch der Corona-Krise hat sich diese Krise nicht sofort, aber nach spätestens 3 Monaten in den Finanzindikatoren unserer Kunden schon niedergeschlagen. Der Militärputsch in Myanmar ist natürlich auch eine Frage. Was heißt das für unsere Kunden, die wir in Myanmar haben? Wir sind investiert in Myanmar. Und da können wir jetzt bereits sehen, wie diese Kunden in ihrem Geschäft das Ganze verarbeiten. Und da stellt sich jeden Monat, wenn der Fonds bewertet wird, ja die Frage, können wir uns auf die Indikationen und die Indikatoren unserer Kunden verlassen in der Bewertung? Oder ist dort ein besonderes Ereignis, was ein sogenanntes Overruling, zu einem Overruling führen würde? Das heißt, das Risiko, was sich für unsere Kunden zum Beispiel aus dem Putsch in Myanmar ergibt, führt das zu Anforderungen von Rückstellungen im Fonds oder zu einer niedrigeren Bewertung? All das wird monatlich neu bewertet. Und so kommt dann die Bewertung des Fonds immer zum Monatsende zustande. Und das ist dann auch der Indikator, wie viel Wert deine Anlage in Höhe von 1.000 Euro zum Beispiel ist. Ein weiterer Punkt ist, dass das ausschüttende Fonds sind und nicht thesaurierende. Das heißt, das, was die Fonds an Übung erwirtschaften, wird über die Dividende einmal im Jahr an die Anleger ausgeschüttet. Das heißt, das Entscheidende sind nicht die Wertsteigerungen des Anteilscheinpreises, sondern das Entscheidende ist letztlich das, was an Dividende ausgeschüttet wird. Und da darf ich sagen, wir machen das Geschäft seit 14 Jahren. Unser ältester Fonds hat jetzt einen Track Record von 13 Jahren. Wir haben noch kein einziges Geschäftsjahr gehabt, was auf Jahresbasis ein negatives Ergebnis gehabt hat. Hat es noch nicht gegeben. Deswegen eine sicherlich angemessene, adäquate Rendite für die Anleger, die keine Maximierung sind. Aber diese Fonds sind aufgrund der Allokation, das heißt der Diversifikation auf viele verschiedene Länder, haben die eine relativ stabile Entwicklung. Das heißt, jetzt rein gar nicht mal die soziale Komponente betrachtet, sondern rein finanzwirtschaftlich und unter Gesichtspunkten einer sinnvollen Geldanlage ist eine Anlage in Mikrofinanz als Beimischung in einem gemischten Portfolio, macht das immer Sinn. Macht das immer Sinn, weil es hat eine bremsende Wirkung bei ansonsten ja häufig sehr viel volatileren Geldanlagen. Und wir haben schon mehrfach Zeiten gehabt, wo Anleger, die sehr stark im Aktienbereich unterwegs waren, die wären froh gewesen, wenn sie Mikrofinanz mehr gehabt hätten. Weil, wie gesagt, wir haben noch kein Jahr mit einer negativen Wertentwicklung gehabt. Allerdings auch kein Jahr, wo der Kurs dann unter die Decke gegangen ist. Das gibt es auch im Mikrofinanzbereich nicht. Das soll man aber auch nicht wollen. Ich persönlich finde, es ist ein wunderbares Beispiel, wie man mit einem privatwirtschaftlichen Instrument Ethik und Rendite in Einklang bringen kann. Das ist für mich Mikrofinanz und das ist auch der Grund, warum es Sinn macht, in Mikrofinanz zu investieren.
Lass uns nochmal auf die Wirkungsseite gehen. In meinem Kopf habe ich gerade so ein bisschen Mikrofinanz und Spende gegenübergestellt. Und ein Vorteil ist klar, wenn ich in Mikrofinanz vorinvestiere, dann ist mein Geld niemals weg, sondern wie du eben schon gesagt hast, ne, es kann immer wieder verliehen werden, solange bis ich meine Investition halt wieder rausziehe. Siehst du noch einen Vorteil zur Spende in der Mikrofinanz?
Also ich habe mich immer sehr heftig dagegen gewehrt, dass Spenden und Investieren gegeneinander ausgespielt werden. Es sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich habe ganz am Anfang gesagt, ich habe ja 10 Jahre in einem Spendenhilfswerk in der Geschäftsleitung gearbeitet.
Ja, vielleicht, wenn du einfach mal sagst, man hätte ja auch der Frau mit dem Taco-Stand, die du gesehen hast, man hätte ja auch 50 Euro in die Hand drücken können einfach.
Ja, richtig, hätte man. Ist aber weder nötig, noch entspricht das dem Selbstverständnis dieser Menschen. Diese Menschen, diese Juanita in Mexiko, die wollte selber etwas leisten. Der größte Wert ist für sie selber gewesen, dass sie erstmals in ihrem Leben das Gefühl vermittelt bekommen hat, dass sie selber etwas wert ist und etwas kann. Weil es andere Menschen gegeben haben, die ihr das zugetraut haben. Das heißt, das ist letztlich für das Empowerment, für das Selbstverständnis der Menschen, der größte Effekt ist der neue Blick auf die eigene Wertigkeit als Mensch. Das kann man nicht in Zahlen messen, aber das ist der größte Effekt, den Mikrofinanz hat und haben kann. Dieser Frau das Geld zu schenken, hätte bei ihr immer das Gefühl hinterlassen, dass der Bittstellerin. Und das war sie nicht. Sie hat ein Geschäftsmodell gehabt. Dieses Geschäftsmodell dieser Frau, wir hatten mal jemanden, der eine Steuererklärung auf dem Bierdeckel machen wollte, in Deutschland, in der deutschen Politik. Ihr Geschäftsmodell hat man auch auf dem Bierdeckel schreiben können, was in Mexiko dann auch noch Corona heißt. Aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, diese Frau brauchte keine Spende. Jetzt komme ich auf den Unterschied von Spenden und Investieren. Spenden sind dort notwendig, wo Menschen sich selbst nicht helfen können, wo ein sich selbst tragendes und finanzierendes Geschäftsmodell nicht funktioniert. Dort sind Spenden notwendig und das gebietet die Solidarität. Aber wir haben übrigens gerade auch im Bereich der christlichen Gesellschaftslehre mit der Personalität, der Mensch im Mittelpunkt, der Subsidiarität und der Solidarität. Das sind die drei wesentlichen Punkte. Heute kommt im kirchlichen Bereich, sagen wir, die Bewahrung der Schöpfung. Das ist nichts anderes als Umweltschutz und Ökologie noch mit hinzu. Aber Sie haben dort im Bereich der Mikrofinanz ein wunderbares Beispiel für das Verhältnis von Subsidiarität und Solidarität. Jeder, der sich selbst helfen kann, der soll sich auch selbst helfen. Der braucht und da gibt es jeden Grund, dass wir ihm vertrauen und dass wir vielleicht mit einer Anschubfinanzierung helfen, mit einem Produkt, mit einer Geldanlage in diesem Fall. Und dieser Kunde ist dann ein Kunde und nicht ein Bittsteller. Wir begegnen dem auf Augenhöhe. Wenn du dem 100, wenn du dem 1000 Euro gibst und diese Frau entwickelt daraus ihr Geschäft, begegnet ihr euch auf Augenhöhe. Und da ist die Gefahr häufig im Spendenbereich ja ganz anders. Das heißt, für mich ist ganz klar, wer sich nicht selbst helfen kann, der benötigt unsere Solidarität und unsere Spende. Erst recht natürlich in Katastrophensituationen, humanitären Katastrophen und so weiter und so fort. Aber es gibt auch darüber hinaus Notwendigkeiten, wo unsere Solidarität gefordert ist. Aber es gibt eben einen Bereich, wo man mit den Menschen auf Augenhöhe ganz normal wirtschaften kann. Und das ist im Bereich der Mikrofinanzung. Deswegen, Mikrofinanz benötigt nicht in erster Linie Spenden, sondern Mikrofinanz ist ein Geschäftsmodell. Und wenn es entsprechend professionell gemacht wird, das ist natürlich Voraussetzung, das ist völlig klar. Wenn es professionell gemacht wird, ist es ein rentables Geschäftsmodell. Natürlich, wir finanzieren keine Kredite in Mikrofinanzinstitutionen, die nicht rentabel arbeiten. Dann wäre das Geld weg. Da hilft aber auch keine Spende, weil am Ende der Endkunde alleine dasteht. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, die Kunden langfristig zu begleiten, einen Aufbau, ein Wachsen mitzufinanzieren. Darum ist das immer eine Katastrophe, wenn eine Mikrofinanzinstitution scheitert, weil ihr Geschäftsmodell möglicherweise nicht stimmt oder aufgrund von externen Faktoren, politischen Realisierung, politischer Risiken, Naturkatastrophen oder was auch immer. Wenn der Endkunde nicht mehr bedient werden kann, besteht halt die Gefahr, dass dieser Endkunde, der ja keine Reserven hat, wieder in die totale Armut fällt. Und das ist zum Beispiel das Risiko in der derzeitigen Pandemie. Die Länder, über die wir reden, die haben nicht die Reserven, die wir hier in Deutschland haben. Da haben auch die Regierungen nicht ein ausreichendes Budget, um soziale Notlagen jedenfalls in ihrer schlimmsten Form erstmal abzufedern. Die Menschen selber haben keine Rücklagen, mit denen, auf die sie erstmal zurückgreifen können. Und das macht es so schwierig und das macht es so katastrophal, wenn die Pandemie in diesen Ländern nicht bald in den Griff kommt. Darum muss es auch in unserem Interesse sein, dass diese Länder auch die Möglichkeit bekommen, ihre Bevölkerung ein Impfangebot zu machen. Wir haben überhaupt nichts davon, wenn wir in Deutschland durchgeimpft sind, aber in Lateinamerika, in Zentralafrika, in Südostasien die Menschen nicht geimpft werden können. Bei der Mobilität der heutigen Welt, bei der Vernetzung im Bereich der Wirtschaft und bei dem Austausch der Güter, die wir haben, fällt das auf uns zurück. Und deswegen ist es nebenbei gesagt auch, wie ich finde, eine völlig berechtigte Forderung, dass wir auch an Solidarität gefordert sind, diesen Ländern einen ausreichenden Impfstoff zu geben. Aber da kommen wir jetzt schon in weiterführende Themenbereiche hinein, wo Sie sehen, dass Mikro unmittelbar direkt in diese Bereiche mit hineinwirkt.
Mikrofinanz ist ja nicht nur Mikrokredit, ne, sondern da gehört auch noch was mehr dazu. Du hast am Anfang schon Mikroinsurance gesagt und hast von Geldtransfer gesprochen. Kannst du mich mal so in das Portfolio reinholen von einem Mikrofinanzinstitut im Ganzen?
Wir gucken uns zum einen an, in welchen Branchen und Bereichen das Unternehmen unterwegs ist. Wir gucken uns auch an, ob es eine MFI ist, die gibt es auch, die ausschließlich Kredite vergeben. Oder ob darüber hinaus im finanziellen Bereich oder im sozialen Bereich weitere Unterstützungsleistungen, Dienstangebote, Produkte, Angebote da sind für die Menschen. Das gibt es. Natürlich arbeite ich auch lieber mit einem Mikrofinanzinstitut zusammen, was über die Kreditvergabe auch im Bereich Spareinlagen, im Bereich Microinsurance, also Mikroversicherung und im Bereich Geldtransfer unterwegs ist. Aber das ist immer auch eine Frage der Situation vor Ort, der Größe des MFIs, der regulatorischen Vorgaben und Möglichkeiten, die da sind und, und. Und darüber hinaus gucken wir auch darauf, wie zum Beispiel die Kreditvergabe bei den Endkunden passiert. Easy Credit ist für mich niemals gut. Das heißt, viele MFIs, ich sag mal, bilden auch ihre zukünftigen Kreditnehmer zunächst einmal aus. Und im Bereich der Verwaltung von Geld. Das darf man vergessen, dass es viele Länder gibt, wo die Menschen kaum Erfahrung über die Verwaltung eigener Gelder haben. Und das geht davon, dass eine einfache Einnahmen-Ausgabenrechnung im eigenen Haushalt zum Beispiel angeleitet wird, bis hin natürlich auch zu der Erklärung und zu der Erläuterung, was ist überhaupt ein Kredit? Wenn wir die Zeit haben, kurze Anekdote aus Uganda. Ich bin in Uganda gewesen und habe ein paar Tage mal die Seiten gewechselt und habe auf dem Land draußen bei einem Mikrofinanzkreditnehmer gewohnt. Ein ganz kleiner Farmer, der Erdnüsse angebaut hat und Bananen angebaut hat. Habe bei dem auf dem Boden geschlafen, in seiner Hütte, wo er mit seiner Familie gewohnt hat. Und der ist mit mir dann aber auch mal in ein Nachbardorf gegangen. Hat mich ganz stolz bekannten Freunden da vorgestellt, so, der kommt da aus Deutschland, ne? Und der arbeitet mit unserer Mikrofinanzinstitution zusammen und so weiter. Und da ist ein Mann auf mich zugekommen und fing fürchterlich an zu schimpfen. Okay, in Uganda brauche ich natürlich auch einen Dolmetscher, ne? Das ist ganz klar. Die Sprache vor Ort, die habe ich nicht gesprochen. Und dann habe ich mal gefragt, wieso fängt er jetzt an zu schimpfen mit mir? Und dann wurde mir Folgendes übersetzt. Dieser Mann erzählte mir, dass er 5 Jahre hintereinander einen Kredit von der Mikrofinanzinstitution bekommen hätte, 5-mal pünktlichst Zins und Tilgung geleistet hätte, jetzt einen 6. Kredit haben wollte, weil er sein Land um, ich weiß nicht, 1 Hektar oder 1,5 Hektar gerne erweitern möchte. Und sagt mir dann, stellen Sie sich mal vor, diese Gangster an Mikrofinanzinstitutionen wollen von mir doch immer noch Zinsen haben. Da war ich erstmal sprachlos. Dann habe ich meine Dolmetscherin gefragt, ob sie das auch richtig übersetzt hat. Ja, hatte sie. Dieser Mann, dieser einfache Bauer auf dem Land, der nie nach Kampala, nie in die Hauptstadt gekommen wäre, um eine Bank zu betreten, der hat geglaubt, Zinsen ist sowas wie Backschisch. Zinsen ist sowas wie Schmiergeld für den Kreditsachbearbeiter. Und war deswegen sauer, sagt, die kennen mich seit 5 Jahren, ich bin zuverlässig, ich muss doch nicht jetzt auch noch Schmiergeld zahlen. Dann habe ich versucht, auf einfache Art und Weise ihn deutlich zu machen, dass Kapital Kapital kostet und dass ein Kredit halt auch Geld kostet und. Aber ich bin überhaupt nicht wütend oder sauer oder verärgert über diesen Kunden gewesen, sondern auf die Mikrofinanzinstitution. Und da bin ich dann auch hingefahren, als ich diese Zeit dort auf dem Land beendet hatte, habe mir deren Geschäftsführer zur Brust genommen, habe gesagt, hier, das und das ist mir passiert. Ja, die verstehen das da, die dummen Bauern, ne? So auf dem Land, die verstehen das dann. Ich sage, nee, das ist euer Fehler. Und wenn ihr nicht in der Lage seid, euren Endkunden genauestens verständlich zu machen, was ihr da eigentlich macht mit denen, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn eines Tages die Kredite nicht mehr zurückgezahlt werden und euer Portfolio sich verschlechtert und ihr darunter leidet. Als MFI. Also unterrichtet bitte euren Kunden und erklärt ihnen genau, was ein Kredit ist, was Zinsen sind und. Das ist eure Aufgabe. Aus diesem Aufenthalt hatte ich sehr viel mitgenommen und guckte auch heute noch immer wieder. Es wird in jedem Land anders gemacht, aber es gibt sehr, sehr häufig MFIs, die zunächst einmal ihre Kunden tatsächlich ausbilden, in dem, was es bedeutet, einen Kredit aufzunehmen. Wir haben viele Kunden aber auch, und das ist dann immer besonders schön, die Nähe zu den Kunden, die sie haben, auch dazu nutzen, weitere Angebote auch im sozialen Bereich zu machen. Also wir haben einen Kunden in Guatemala zum Beispiel, oben in Chimaltenango sitzt der, der seit Jahrzehnten nicht nur Kredite vergibt an seine Kunden, sondern auch Projekte im Bereich der Gesundheitsvorsorge hat, der Gesundheitsversorgung auch hat. Wir haben andere Kunden, die Ausbildung in handwerklichen Berufen anbieten. Für Frauen zum Beispiel, die eine Bäckerei aufmachen wollen, die natürlich keine Ausbildung haben und nicht wissen, wie sie ein Brot backen sollen. Ja? Und oder wie dann der Vertrieb gemacht wird, wenn sie denn backen können. Wie das Marketing gemacht wird in kleinsten Unternehmungen. Also da gucken wir drauf und freuen uns über jede MFI, die da weitere Angebote hat. Aber das ist sehr, sehr unterschiedlich und hängt immer vom jeweiligen Geschäftsmodell des MFIs ab.
Okay, ich sehe schon, also es gehört auch so ein bisschen, das heißt eine Art Business Angel-Tum dazu. So, sagt man ja heute so bei den Startups, ne, wenn die das unter die Fittiche genommen werden von erfahreneren Unternehmern, finanzielle Bildung wird mitvermittelt. Magst du noch was zum Thema Insurance sagen? Vielleicht da mal ein, zwei Beispiele zu Mikroversicherungen geben?
Ja, also wir selber sind im Bereich Mikro nicht unmittelbar tätig, aber in der Tat ist es so, dass große Versicherungsunternehmen, auch hier in Deutschland, sehr große Anbieter, längst diesen Bereich der Endkunden im Mikrofinanzbereich als Potenzial, als Kundenpotenzial für die Zukunft entdeckt haben und angepasste Produkte anbieten. Also ich kenne das aus den Philippinen, aus Kambodscha, Indonesien, Lateinamerika, in einzelnen Ländern gibt es das auch, in Afrika auch, wo zum Beispiel eine Risikolebensversicherung mit angeboten wird, die nur wenige Cent kostet im Monat oder während der Laufzeit und Ähnliches. Also das gibt es sehr wohl. Oder wo in entsprechend gefährdeten Gebieten, Stichwort Monsun in Asien, Ernteausfälle auch sogar mit versichert werden. Deswegen habe ich zum Beispiel schon vor 10 Jahren auf großen Mikrofinanzkonferenzen in Lateinamerika Unternehmen wie die Münchner Rück angetroffen, die mit sehr aufwendigen Methoden, Wetterphänomene und Auswirkungen auf die Landwirtschaft bearbeiten, um da Vorhersagen treffen zu können, was wiederum dann auch zu Produkten führen kann im Versicherungsbereich. Also da passiert inzwischen eine ganze Menge und ist für uns natürlich dann auch bei der Kreditvergabe ein positiver Punkt, wenn es so etwas gibt, weil das den Ausfall des Endkredites ja minimiert, ganz klar. Natürlich gucken wir dann immer auch, aber das tun die Mikrofinanzinstitutionen schon von sich aus natürlich, dass das auch entsprechend angepasste Produkte gibt. Also in dem Bereich sind mir noch nicht schwarze Schafe untergekommen, wenn zum Beispiel ein Versicherungsunternehmen ein völlig überteuertes Produkt da versucht anzubieten. Das würde nicht passen in die Finanzierungsstruktur eines solchen Kleinkredites. Ne? Aber ich halte das für sehr sinnvoll und finde es gut, dass in dem Bereich große Versicherungsunternehmen dort unterwegs sind.
Danke, Michael. Ich habe auf jeden Fall ein deutlich besseres Bild von Mikrofinanz, zu einigen ein umfassenderes als vorher. Kannst du zum Abschluss sagen, für wen Mikrofinanzfonds das Richtige sind, deiner Meinung nach, also aus der Anlegerseite?
Grundsätzlich auf der finanziellen Seite, wenn man die Punkte Ertrag, Risiko und Ähnliches sich anschaut, für alle, die über ein gemischtes Portfolio verfügen, die große Volatilitäten vermeiden wollen und lieber einen etwas geringeren Return haben wollen, den aber stetig. Und das heißt, diese Bremswirkung in einem gemischten Portfolio ist ganz klar ein Grund. Der andere Grund ist natürlich, und den halte ich für mindestens genauso wichtig, es ist für alle Anleger etwas, egal ob sie über ein gemischtes Portfolio verfügen oder nicht, also auch ein Student, der etwas Sinnvolles mit Geld machen möchte, in einem kleinen, überschaubaren Bereich oder jemand, der in der Ausbildung ist, der nicht über große Geldsummen verfügt, aber, weiß der Himmel, irgendwie zu 1.000 Euro gekommen ist, dieses Geld längerfristig anlegen möchte, für den es nicht darauf ankommt, dass er jetzt 10% Rendite im Jahr damit erwirtschaftet, für den es wichtiger ist, dass dieses Geld sinnvoll angelegt ist. Für den, und das heißt für jeden Anleger, der für sein eigenes Geld Verantwortung sieht, ist das ein sinnvolles Investment, eine sinnvolle Beimischung, wenn man andere Assetklassen in anderen Assetklassen investiert ist, mit einem überschaubaren Risiko. Ganz klar, ich mache hier keine Wertpapierberatung, ganz klar, darf ich auch gar nicht nebenbei gesagt, es handelt sich auch im Mikrofinanzbereich um Investmentfonds. Und jedem Investmentfonds sind auch Risiken immanent. Aber wenn man einmal mal sieht, dass es sich um Kreditfonds handelt, das heißt, das sind Fonds, die agieren im Risikogeschäft in überwiegend Hochrisikoländern, dann finde ich das schon faszinierend, dass daraus bei entsprechend professioneller Arbeitsweise, bei einer entsprechenden Diversifikation und Allokation in den Fonds trotzdem eine stetig positive Wertentwicklung erzielt werden konnte in der Vergangenheit. Und wir zum Beispiel auch im vergangenen Jahr einen positiven Ertrag hatten und für das vergangene Jahr jetzt Anfang dieses Monats die Dividende ausgeschüttet haben.
Hast du zum Abschluss noch irgendetwas, was du gerne den Menschen mitteilen möchtest?
Also das, worauf es mir immer ankommt, ist Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, ethisches Investment, Impact. Das ist nichts für irgendwelche Nischen. Das ist etwas, wo jeder von uns sich mit auseinandersetzen sollte. Und zwar in sämtlichen Lebensbereichen. Ob das die Beschaffung einer neuen Couchgarnitur für den eigenen Haushalt ist, ob das das Einkaufen im Supermarkt ist oder ob das das Beschäftigen mit einer Geldanlage ist, spielt überhaupt keine Rolle. In allen Bereichen, finde ich, sollten wir denjenigen, die uns etwas verkaufen oder anbieten, was wir ja auch suchen, sollte man Fragen stellen zum Thema Nachhaltigkeit, Ethik und Sinnhaftigkeit einer entsprechenden Vorgehensweise. Das halte ich für wichtig. Das ist etwas, da sehe ich auch eine Verantwortung, die bei jedem von uns liegt, der Gesellschaft gegenüber und den nachfolgenden Generationen.
Kann ich genauso unterschreiben. Vielen Dank, Michael, für deine Zeit und bis bald.
Sehr gerne.